Radio. Die Themen im Überblick. Das dunkle Meer der Sterne Nummer 2, Jäger und Beute. Bücher vor Gericht, die Unangreifbaren. Interview mit Dirk Kaufels, dem Produzenten der Tripod Hörbücher. Und zum Schluss eine Hörprobe aus Gehenna 1.
SF Radio.
SF Radio Audiolit. SF Radio Audiolit. Das Audio- und Literaturmagazin bei SF Radio. Am Mikrofon Ralf Sarge Pappas.
Und der sagt euch ein ganz herzliches Konnichiwa zur Ausgabe 41 von Audiolit. Leider mussten wir unsere Sendung ja schon wieder einmal verschieben, diesmal aber aus dem traurigen Anlass der Absetzung von Stargate SG-1. Dazu haben wir ja in der letzten Woche eine Chevron 9-Sendung gebracht. Aber zurück in den Weltraum. Einerseits hat die NASA den Namen ihres neuen Shuttles bekannt gegeben, er soll nämlich Orion sein. Da lacht doch das Raumpatrouilleherz und meines insbesondere. Zum anderen ist endlich nach langem Warten die zweite Folge vom Dunklen Meer der Sterne erschienen. Wir sagen euch jetzt, ob sich das Warten auf Jäger und Beute gelohnt hat.
Fast ein Jahr mussten wir darauf warten. Doch jetzt ist sie da. Die Fortsetzung vom Dunklen Meer der Sterne mit der zweiten Folge der neuen SF-Reihe mit dem Titel Jäger und Beute. Der Durchgang durch die alte Sternenstraße hat tatsächlich geklappt und nun fliegen Kim und der alte Moon durch die dunklen Weiten der bekannten Sterne und suchen nach Kims Großvater. Und jetzt, wo sie seit Tagen unterwegs sind, macht sich Kim Gedanken über den alten Captain. Dieser redet ja nicht gern über seine Vergangenheit, aber Kim hat sich vorgenommen, mehr darüber herauszufinden. Doch der Kampf und der lange Flug haben dem uralten Raumschiff Vimana einiges an Schaden zugefügt.
Als Kim Vimanas Brücke betrat, wehte ihr eine beißende Wolke entgegen, sodass sie mit der Hand wedeln musste, um etwas sehen zu können.
Oh, mein Gott, was stinkt hier so? Ist irgendwas durchgeschmort?
Schließlich sah sie Captain Moon, der mit hochgelegten Beinen an der Steuerkonsole saß und eine dicke Zigarre rauchte, während er an seiner Armprothese herumschraubte.
Das ist meine letzte Nubakko-Zigarre. Ich wollte sie eigentlich für einen besonderen Anlass aufbewahren. Ich schätze, überlebt zu haben, ist ein besonderer Anlass. Und du siehst nicht glücklich aus, Kleine. Was ist los?
Kim setzte sich auf den Pilotensessel neben Moon. Sie lehnte sich vor und verschränkte die Arme über der Konsole. Die Schwärze dort draußen machte sie nervös. Wie konnte Vimana in dieser Finsternis überhaupt navigieren?
Als ob man in einen Abgrund blickt. Dreht man bei dieser Aussicht nicht irgendwann durch?
Man gewöhnt sich an alles.
5 Tage und noch immer kein bewohnter Planet in Sicht.
Geduld, Kleine. Sei lieber froh, dass Sie mit heiler Haut davongekommen sind.
Zu Hause auf Nimue würde ich jetzt eine Matheprüfung schreiben müssen. Wenigstens bin ich dem entgangen. Ich hasse Mathematik.
Anna, nicht nur du. Ist ja gut. Ich mache sie ja schon aus.
Puh, danke.
Was zum...
Was war das? Die Sterne, sie werden wieder sichtbar.
Wir fliegen wieder mit Unterlicht. Meine Schöne, was ist passiert?
Vimanas Hologramm-Interface baute sich zwischen den beiden auf. Strahlend schön wie immer. Doch blasser als sonst.
Es tut mir leid, Captain. Der Überlichtantrieb hat eine Fehlfunktion.
Großer!
Aber kannst du ihn nicht reparieren?
Ich fürchte, nein.
Es ist klar, ohne fremde Hilfe und einer Reparatur ist die Aussicht, weiter zu fliegen, gleich null. Trotzdem sie selber dringend Hilfe benötigen, folgen sie einem Funkhilferuf und landen an einer alten Raumjacht. Moon und Kim betreten das alte Raumschiff, doch irgendetwas stimmt dort nicht. Es beginnt ein Spiel auf Leben und Tod. Jäger und Beute.
Der Captain und Kim zogen sich die Anzüge über. Ein Knopfdruck genügte und sie passten sich ihren Größen an. Zusätzlich schützten sie Metallplatten auf Armen, Torso, Beinen und Schultern, so dass Kim sich fühlte wie in einer Rüstung aus Blei. Ihre dicken Handschuhe umklammerten einen Werkzeugkasten, während sie dem Käpt'n mit aufgeregt trommelndem Herzen zur Einstiegsschleuse folgte. Kaum hatten sie Vimana verlassen, verlor Kim den Boden unter den Füßen. Übelkeit überkam sie.
Käpt'n!
Der Schwerkraftgenerator ist aus, wie es scheint.
Was Sie nicht sagen.
Drück den Knopf über der rechten Hüfte. Damit aktivierst du die Magnete in den Stiefeln. Siehst du?
Okay.
Es wird kein Spaziergang, aber man gewöhnt sich dran.
Fragt sich nur wann.
Sie folgten einem düsteren Stahlkorridor. Kim berührte ein gelbes Feld und die Tür schob sich zur Seite. Sie taten ein paar Schritte in die Dunkelheit, die sich dahinter auftat. Und fuhren herum, als die Tür sich hinter ihnen wieder schloss. Kim ließ vor Schreck den Werkzeugkasten los und dieser schwebte davon.
Hey, was soll das? Die verdammte Tür ist versperrt.
Ich glaube, wir haben ganz andere Probleme, Captain.
Was?
Mittlerweile hatten sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Und sie erkannten, dass sie am Eingang einer fensterlosen Halle standen. Irgendwo glühten Leuchtstreifen wie ausgehende Kohlen. Es war eine Gruft. Im Raum verteilt schwebten die Leichen von 20 oder mehr Menschen. Ein unsichtbarer Hauch, vielleicht von einem defekten Luftreiniger, ließ sie sich langsam drehen wie ein Totenballett.
Waren die Übergänge in der ersten Folge noch etwas schleppend und teilweise mit viel zu langen Pausen, so wurde dies in der aktuellen Ausgabe behoben und die einzelnen Kapitel wesentlich homogener zusammengefasst. Das ganze Hörspiel wirkt jetzt viel runder und auch der Schnitt ist um einiges besser gelungen. Dazu trägt auch die gute Musik bei, die zwischen den Kapiteln überleitet. Die Sprecher sind wieder erstklassig und auch der Erzähler wirkt nicht übermäßig aufdringlich. Die Handlung lebt von den Charakteren und der Stimmung und nicht von der Erzählung. Katja König bringt die junge Kim ausgezeichnet rüber und es gelingt ihr, die Kluft zwischen dem jungen Mädchen und dem alten gestandenen Käpt'n langsam aufzuweichen. Auch Bernhard Selker als der alte Brummbär Joshua Moon ist erstklassig. Seine Stimme klingt genau so, wie man sich einen alten, erfahrenen Raumkapitän mit dunkler Vergangenheit so vorstellen würde. Und dass Vimana kein normales Raumschiff ist, hört man spätestens an der erschöpften Stimme von Sabine Kuse. Eine KI, die an Gedächtnisstörungen leidet, weil dem Schiff Ersatzteile fehlen. Wunderbar. Die Piraten sind ebenfalls gut gewählt. Der cholerische Golak, dessen Stimme von leise und freundlich plötzlich zu brüllender Härte überschwappt. Der Tumbe Nimura, bei dem man die fehlenden Gehirnwendungen raushört, und die aggressive Snitka machen die Piratenbande sehr glaubwürdig.
Golak! Sie hauen ab!
Ach, tatsächlich?
Dann sieh zu, dass wir ihnen folgen, du Idiot! Snitka, an die Kanone!
Mit Vergnügen, Boss.
Also rundum eine gelungene Steigerung. Zwar nicht mit einer neuen Story-Idee, aber einer hervorragenden Umsetzung einer bekannten Geschichte, guter Charakterentwicklung und einem spannenden Handlungsbogen. Einzig die kurze Laufzeit gibt etwas Anlass zu Kritik. Hatte Folge 1 noch 70 Minuten, so schafft es die zweite Folge auf gerade mal 54. Trotzdem, wer gute SF-Unterhaltung sucht, der ist hier wieder einmal sehr gut aufgehoben.
Danke an Falk Puschmann für die Vertonung. Ja, das Hörspiel hat echt Spaß gemacht und wir erfahren eine Menge Dinge, vor allen Dingen über den alten Käpt'n Moon. Aber wie schon erwähnt, leider viel zu kurz. Selbst wenn es 70 Minuten gewesen wären, es ist immer zu kurz. Aber das macht nichts. Zurück aus dem Weltraum, aus den dunklen Tiefen jenseits allem, was wir kennen, in das, was viele von uns zwar auch nicht kennen, aber gerne sehen, nämlich in einen Gerichtssaal. Das Buch, welches heute vor Gericht steht, nämlich die Unangreifbare von Craig Holden, scheint bei unserem Ankläger nicht besonders gut angekommen zu sein. Und es gibt eine Menge Tumult, aber hört euch das lieber selber an.
Bücher vor Gericht.
Nein, lassen Sie mich los!
Los, voran! Sitz dich, Sack!
Ein Buch, zwei Meinungen.
Heute steht das Buch Die Unangreifbaren von Craig Holden vor Gericht. Ihm wird Gefühlsduselei zur Last gelegt. Liebes Buch, als Ankläger ist heute David Mailänder erschienen. Ihr Verteidiger ist Herr Jan Beusen. Zuerst hat die Anklage das Wort. Bitte, Herr Mailänder.
Mann, habe ich mich gelangweilt. Hohes Gericht, meine Damen und Herren, noch nie ist mir eine Buchbeurteilung so schwer gefallen. Dauernd bin ich eingeschlafen. Ich will jetzt mal darauf verzichten, Ihnen hier irgendeine Textstelle vorzulegen, denn ich möchte ja, dass Sie mir zuhören und nicht ins Reich der Träume verschwinden. Dauernd diese Rückblenden in die Vergangenheit, das war einfach furchtbar. Und die wirklich spannende Geschichte, die kommt dabei viel zu kurz. Die Gerichtsverhandlung, das ist mein Metier. Die Hauptfigur, George Remus, hat seine Frau umgebracht und plädiert zur Überraschung aller auf Unzurechnungsfähigkeit wegen Geistesgestörtheit. All diese juristischen Raffinessen, total spannend, aber leider viel zu wenig. Stattdessen müssen wir uns einen schwächlichen Ankläger anschauen, der sich auf mystische Weise in das verstorbene Mordopfer verliebt. Können Sie sich das vorstellen? Das ist doch makaber. Hören Sie selber. Charlie, der Staatsanwalt, kommt gerade nach Hause. Hier ist ein Textauszug.
Als er, wie beinahe an jedem Tag im letzten Monat, sehr spät am Abend nach Hause kam, sah er Eleanor im Wohnzimmer sitzen. Warum bist du noch auf? Ich wollte mit dir reden. Ich wusste nicht, wann ich es tun sollte, also habe ich gewartet, bis du nach Hause kommst. Was ist denn los? Diese Frage wollte ich eigentlich dir stellen. Eleanor, dieser Prozess. Triffst du dich mit jemandem? Er sah sie völlig verblüfft an. Eine Frau? Hast du eine andere Frau? Nein. Sie nickte. Du hast dich einfach mir gegenüber noch nie so verhalten. Du bist nicht bei mir, wenn du bei mir bist. Nicht, dass du sehr oft bei mir bist. Wie oft im letzten Monat haben wir... Ich weiß, ich meine, ich weiß es nicht. Zweimal. Er nickte. Es ist sie. Wer? Imogen, ich habe viel gelesen. Was liest du? Ein Tagebuch. Ich bin fast durch, aber ich will nicht zum Schluss kommen. Warum nicht? Weil ich es nicht will. Liebst du sie? Er lachte. Sie ist tot, Ellie. Liebst du sie?
Und es stimmt irgendwie. Was sollen wir davon halten, Herr Verteidiger?
Jetzt hat die Verteidigerin das Wort. Bitte, Herr Beusen.
Danke, euer Ehren. Zunächst einmal, es ist ein tolles Buch. Und Sie, Herr Mailänder, mit Ihrem steifen und dummen Gebrabbel können daran nichts ändern. Vielleicht sollten Sie vor der Verhandlung lange ausschlafen, damit Sie überhaupt über ein so aufgewecktes Buch schreiben können. Aber man sieht Ihnen ja an, dass Sie das nicht tun. Sie sehen aus wie eine verschrumpelte Kartoffel. Alt und ausgelaugt. Ja, so sehen Sie aus. Was wollen Sie überhaupt hier?
Was haben Sie da gerade gesagt? Sie kriegen gleich einen auf die Rübe, Sie verdammter Idiot!
Aber, Herr Staatsanwalt, was tun Sie da?
Ich bin steif, ja? Nein, ich bin hart. Meine Faust ist hart. Hier, füllen Sie mal.
Aua!
Meine Herren, bitte, mäßigen Sie sich, hören Sie sofort auf.
Er hat mich geschlagen, Herr Richter.
Ja, das sehe ich. Leider hat diese kleine Prügelei Ihre ganze Zeit verbraucht, Herr Verteidiger. Ich muss mein Urteil fällen. Und es lautet, wie immer, schuldig. Vor einiger Zeit hat SF Radio dank Gisa von Delft unseren Tripods-Bereich eingerichtet. Sie ist davon so begeistert gewesen, dass sie irgendwann sagte, so, wir machen jetzt einen Tripods-Bereich über diese Serie. Und verrückterweise kam kurz danach ein Preisausschreiben von den Tripod-Seiten und man konnte die Bücher gewinnen. Und welch ein Glück, ich habe noch nie was gewonnen, habe ich tatsächlich die Tripod-Bücher gewonnen. Das war klasse. Und das noch Verrücktere dann war, dass kurz vorher mich Dirk Kaufels vom Patmos Verlag anschrieb und mich fragte, ob ich daran Interesse hätte, die in Produktion befindlichen Tripod-Hörbücher zu rezensieren und zu bekommen. Ja, und was soll ich euch sagen? Wir haben es gemacht. Die SF-Radio-Seiten haben einen Tripods-Bereich, ich habe die Bücher und die Hörbücher habe ich auch bekommen. Dazu kommt demnächst was. Und jetzt rede ich mit Dirk Kaufels am Telefon über seine Produktion. Am Telefon begrüße ich jetzt Dirk Kaufels, den Produzenten der Tripods-Hörbücher. Hallo Dirk.
Hallo Sarge.
Meine erste Frage direkt, warum wurde so ein altes Buch, das hat er schon 40 Jahre auf dem Buckel, für eine Hörbuchproduktion ausgewählt?
Aus reinen Nostalgiegründen. Also Kollegen und ich haben uns im Verlag unterhalten, was wir noch so aus unserer Kindheit und Jugendzeit kennen und kamen dann irgendwann halt auch auf dieses Buch beziehungsweise die TV-Serie zu sprechen. Ja, und dann haben wir uns eigentlich schnell überlegt, Mensch, das ist so ein tolles Ding und so ein Kultbuch, das muss mal wieder irgendwie aus der Versenkung hervorgeholt werden.
Und wie seid ihr an diese Stimme gekommen?
Ja, die Besetzung, das war wirklich ein langer Kampf, weil eigentlich hatte ich vor, einen jungen Sprecher zu nehmen, weil ja auch Will, der Erzähler dieser Bücher, eben noch ein Jugendlicher ist. Hab dann aber gedacht, diese emotionale Tiefe und auch die sozialkritischen Momente, die Melancholie und all das, das kann ein junger Sprecher noch nicht einfangen. Und da fiel mir eigentlich nur einer ein, der das wirklich drauf hat, eine Kombination zu bieten, aus spannungsgeladen zu erzählen und eben auch diese feinen Nuancen zu erwischen, eben Thorsten Michaelis.
Und jetzt kommt natürlich die Frage, ist das Hörbuch eine 1:1 Umsetzung oder wurde da irgendwie gestrafft?
Es wurde ganz, 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 ganz minimal gestrafft, aber im Grunde ist es gar nicht der Rede wert. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Produktionen, wo wir wirklich kürzen müssen, weil wir eben halt nur einen bestimmten Umfang an CDs zur Verfügung haben, kann ich fast sagen, da ist so gut wie nichts daraus gekürzt worden. Also was gekürzt wurde, das sind so Sachen wie diese ganzen Fressorgien und Sessions, die nun diese Protagonisten durchmachen. Die Tripods sind ja in den 60er Jahren entstanden und man merkt einfach, da war noch so diese Nahrungsängste, die vielleicht aus dem Zweiten Weltkrieg herrührten, die spielten da echt noch eine Rolle und das zündet heutzutage auch nicht mehr so, wenn es dann immer darum ging, dass sie dann da Kartoffeln aßen und da Rüben pflückten und aßen. Das fand ich dann irgendwann auch für die Story auch zu brenzig.
Ich heiße Ozymandy. Erst nach seiner Weihe merkte ich, wie sehr ich in der letzten Zeit auf Jacks Gesellschaft angewiesen gewesen war. Unsere Freundschaft hatte mich den anderen Jungen in meinem Alter ziemlich entfremdet. Ich glaube schon, dass ich diese Kluft hätte überwinden können. Joe Bass, der Sohn des Tischlers, versuchte sich mit mir anzufreunden, aber ich war in einer düsteren Stimmung und wollte lieber für mich allein sein. Ich war oft in unserem alten Versteck, saß dort stundenlang und dachte über alles nach. Einmal kam Henry und machte sich darüber lustig. Wir bekamen wieder Streit, aber ich war so wütend, dass ich ihn diesmal entscheidend besiegte. Seitdem ging er mir aus dem Weg. Manchmal traf ich Jack und wir wechselten ein paar unverbindliche Worte. Er war zwar immer nett zu mir, aber er blieb irgendwie auf Abstand. Er verhielt sich so, als wäre unsere Freundschaft für eine Weile ausgesetzt, als ob er auf der anderen Seite einer großen Kluft auf mich warten würde und darauf hoffte, dass ich die Kluft bald überspringen würde. Dann würde alles so sein wie vorher. Würde ich mich auch so völlig verändern?
Und wie lange dauert es nun oder hat es gedauert von der Idee bis zur fertigen CD?
Schon ein paar Jahre, weil wir erstmal jahrelang warten mussten, bis wir von Arena das grüne Licht bekommen haben und die Rechte bekommen haben. Es waren auch andere Hörbuchverlage wohl dran. Wir haben dann Gott sei Dank den Kampf gewonnen. Wahrscheinlich auch, weil wir signalisiert haben, dass wir das mit Herz und Leidenschaft machen möchten und auch ständig nachgefragt haben. Ja, und dann das Kürzen selber ist dann eine Sache von ein paar Tagen. Ich lese dann so ein Buch schon mehrmals nochmal durch. Und die Aufnahmen waren dann nochmal mit Thorsten Michaelis pro Buch 3 Tage. Dann kommt der Sprachschnitt, also das Säubern, das Putzen, das sind dann vielleicht auch nochmal so um die 10 Tage. Und dann die Nachbearbeitung, das war dann nochmal pro Buch jeweils 2 Tage. Also man kommt schon auf einen ganz guten Zeitraum.
Ein Schlag aus Verzweiflung. Tage und Wochen vergingen. Wir lebten in immerwährenden grünen Dämmerlicht. Nur manchmal schien es etwas fahler als gewöhnlich und dann wusste man, dass draußen ein schöner Sommertag war und die Sonne hoch vom blauen Himmel brannte. In der Stadt selbst konnte man nur eine kleine helle Scheibe sehen, wenn die Sonne im Zenit stand. Aber die Hitze änderte sich nicht und auch die unheimliche Schwere des eigenen Körpers blieb. Tag für Tag schwanden die Kräfte durch die Hitze und das drückende Gewicht dahin. Jeden Abend legte ich mich dankbarer auf mein hartes Bett und jeden Morgen kostete es eine zunehmende Anstrengung, wieder aufzustehen. Es half mir wenig, dass mein Meister eine immer größer werdende Zuneigung zu mir fasste. Seine Liebkosungen, zunächst waren sie selten, wurden zu einer täglichen Übung und ich musste sie schließlich mit etwas Ähnlichem erwidern. Über seinem hinteren Fühler war auf dem Rücken eine kleine Stelle, die ich ihm oft reiben und kratzen musste. Er gab dann immer an, wie fest ich drücken sollte und dirigierte mich zu den Punkten etwas höher oder tiefer. Auf seiner harten Haut schabte ich mir die Fingernägel ab, aber er konnte nie genug bekommen. Schließlich fand ich ein geeignetes Instrument, ein Ding, das wie eine Bürste wirkte, das bei ihm den gleichen wohligen Effekt hervorrief. Auf diese Weise schonte ich zwar meine Fingernägel, nicht aber die Muskeln meines rechten Armes, denn der Meister verlangte nach immer längerem Kratzen. Als ich eines Tages wieder damit beschäftigt war, rutschte ich aus. Sein Körper drehte sich zur selben Zeit halb um und die Bürste strich ganz leicht über seine Vorderseite zwischen Mund und Nase. Die Wirkung war erschreckend. Er stieß einen lauten, heulenden Schrei aus. Im nächsten Augenblick wurde ich durch eine Reflexbewegung seiner beiden anderen Fühler zu Boden geworfen und lag halb betäubt auf dem Rücken.
Und natürlich die Frage, die uns alle interessiert, wann kommt der letzte Teil?
Der letzte Teil erscheint im Januar 2007. Wir haben jetzt Anfang September die Aufnahmen, dann erfolgt die Nachbearbeitung irgendwann im November und dann erscheint es auch pünktlich im Januar.
Wunderbar. Das war Dirk Kaufels, der Produzent und Drehbuchschreiber und Regieführer der Tripods Hörbücher.
Vielen Dank, Sarge.
Dazu noch eine kleine Anekdote am Rande. Die Aufmachung der Hörbücher ist echt nett geworden und hinten drauf ist ein Foto von Thorsten Michaelis. Und wenn man sich dieses Foto anschaut, dann denkt man, der Mann hat mindestens 50 Jahre Bau verknackt bekommen. Es ist einfach grausam. Das wird der Art, wie er liest und wie er die Stimmung des Buches überbringt, überhaupt nicht gerecht. Natürlich habe ich Dirk auch danach gefragt und er meinte, ja, er hätte auch darüber mit dem Thorsten gesprochen und der hätte gesagt, er wüsste gar nicht, was für ein Foto sie geschickt hätten, also seine Agentur, weil das wäre für ihn nicht besonders wichtig und die haben dann einfach irgendwo eins rausgekramt und das sieht schrecklich aus. Aber Dirk meinte, der Thorsten Michaelis wäre so uneitel, dass ihn das einfach nicht interessieren würde. Er würde seine Arbeit machen und diese Äußerlichkeiten wären für ihn einfach nicht wichtig genug.
Ja, hallo, ich bin Dirk Kaufels, Regisseur der Tripods Hörbücher und ihr hört SF Radio.
SF Radio, Radio für die Ohren.
Zum Schluss unserer Sendung bringen wir ja immer eine Hörprobe aus einem Beitragsthema der nächsten Sendung. Die nächste Sendung ist geplant für den 26.09. Wenn da nicht wieder irgendwas dazwischen kommt und wir wieder verschieben müssen. Geplant ist auch aus dem Pandoras Play Verlag ein Hörspiel zu rezensieren. Grüße aus Gehenna 1. Am Anfang war das Schwert einer Horror- und Gruselreihe, die auch nicht so ganz ernst ist. Und ich hatte ja schon mal zuletzt erwähnt, dass mir solche Dinge wesentlich mehr liegen. Das war's dann auch schon, bevor wir zum Ende kommen. In der Redaktion waren Falk T. Puschmann, David Mailänder, Jan Beusen und meine kleine Wenigkeit. Am Telefon hatten wir Dirk Kaufels, den Produzenten der Tripods Hörbücher. Wir hören uns wieder am 26.09., wenn alles klappt. Und in diesem Sinne, Ohio Gosamas, euer Sarge.
Neuen Adresse geschickt worden.
Du hast das Glas zerschlagen.
Ach, wo? 3 Schritte von dir entfernt, als du
Hörprobe.
Es da siehst. Du hast es zerschlagen.
Und woraus besteht diese Prüfung?
Das wirst du gleich erfahren, Homo-Sapiens.
Wie ein Blitzschlag tauchte neben mir eine Fratze auf. Ein hässliches Chaos aus gelben Reißzähnen, schuppiger Haut und bizarr gekrümmten Hörnern, regiert von einem paar blutroter Augen. Mein Herzschlag setzte für eine Sekunde aus. Ich war wirklich nicht mehr in Kansas.
Ich habe mich erwartet.
So viel habe ich mitbekommen.
Bist du bereit?
Ich weiß es nicht.
Lass uns allein, Wechsel, Mike.
Hey, Sie können doch nicht einfach...
Doch, er kann. Ich werde draußen auf Sie warten, Herr Leonard. Viel Glück.
Hey, Nico, warten Sie. Ich habe es mir überlegt. Ich brauche dieses Dora-Dingsbums nicht.
Komm, Mensch. Dein Schicksal wartet.
Ich folgte ihm in Richtung Lichtschein. Aliens. Warum konnten es nicht Aliens sein? Das hätte ich wenigstens irgendwie nachvollziehen können. Aber das hier war ein waschechter Klischee-Dämon. Kein Statist unter einer Latexmaske. Vor einer rostigen Werkbank blieben wir stehen. Darauf lag eine Kugel pulsierenden Lichts.
Hier ist es. Durandana.
Das ist die Waffe?
Nun geformt, ja. Der Reiz des Trainers entscheidet in der Form.
Und was muss ich tun?
Nimm sie. Berühre sie. Wer eins mit dir.
Aber...
Keine Frage mehr, Mensch.
Obwohl mein Bauch dagegen rebellierte, streckte ich meine rechte Hand nach der Kugel aus. Dann berührte ich sie. Die Energiekugel verschmolz mit meiner Handfläche. Ihre Wärme kroch meinen Arm hinauf, erfüllte mein Herz und von dort aus den gesamten Körper. Ich spürte eine wilde Kraft in mir, wie eine Naturgewalt. Es war wunderbar. Es war faszinierend. Es war schrecklich.
Was passiert?
Eine Produktion von SF Radio, herausgegeben vom Verein SF Radio e.V.
Powered by Mastertracks.de.